Politwissenschaftler, freier Journalist, Speaker und ausgewiesener Experte für Fahrradpolitik, Ingvar Perovanovic.
Mit dem Rad zur Klimakonferenz von Freiburg nach Baku, 5000 Kilometer, 100 Tage, ist dein Zeitplan aufgegangen?
Wenn die Politik nicht spürt, dass es hier ein Problem gibt, was viele Menschen gelöst haben wollen, dann werden sie auch nichts machen.
Guckt doch einfach mal und versteht, mit dem Fahrrad werdet ihr am Ende schneller sein.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Kuckuck. Bikers Paradise, Folge Nummer 81. Herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, einfach nochmal ganz schnell die Durchsage. Dankeschön, dass ihr hier seid. Dankeschön, dass ihr abonniert habt, die Klingel gedrückt habt beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, dass ihr bei Instagram vorbeischaut und da Herzchen da lasst. Danke, danke, danke. Ich habe was rausgefunden und zwar etwas, was alle Leute schon längst wissen.
Ich liebe diesen Satz. Ich habe was rausgefunden.
Lastenräder können viele Autofahrten ersetzen und sind oft gleich schnell. Das ist die Aussage von einer Untersuchung, von einer Studie. Also wirklich etwas, was alle schon jemals gedacht haben. Weiß man gar nicht, warum man dazu eine Studie machen muss. Aber vorangegangen sind halt Studien, die zeigen, dass der Verkehr in Deutschland immer, immer, immer langsamer wird, vor allem in den Städten. Und Forscher des Instituts für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt haben deshalb untersucht, ob sich Lastenräder in Großstädten bei einer gewerblichen Nutzung, also da geht es dann wirklich um Firmen, um selbstständige Leute und so weiter, als Alternative zum Auto eignen. Und an der Studie haben sagen und schreibe 750 Unternehmen und Einrichtungen teilgenommen, die dann mit insgesamt 152 Lastenrädern insgesamt 30.000 Fahrten gemacht haben mit, und jetzt die Kilometerzahl, 307.000 Kilometer. Also das ist wirklich eine groß angelegte Studie gewesen und die haben dann alles mit so einer eigenvertriebenen App getrackt und dabei ist dann eben rausgekommen, Autofahrten ersetzen mit Lastenrädern, gerade auf kurze Strecken von 3 bis 5 Kilometern, ist extrem gut, entlastet den Verkehr und sind oft sogar gleich schnell. Etwas, was wir alle wussten, aber dafür müssen eben auch wissenschaftliche Beweise erbracht werden, weil sonst wird die Politik niemals drauf hören.
Und genau aus diesem Grund habe ich ein Lastenrad.
Das ist gut. Ich habe keins. Aber manchmal gibt es wirklich die Situation, wo ich so denke, oh, jetzt ein Lastenfahrrad, das wäre
ja, ist geil.
Perfekt.
Ist geil.
Weil ich habe zwar einen Frontgepäckträger an meinem Stadtrennrad, aber da passt bei weitem jetzt nicht irgendwie der Gitarrenkoffer drauf oder, weiß nicht, das große Paket, was ich zur Post bringen muss oder so.
Du wirst auch irgendwann noch dein Lastenrad haben.
Ja, wohin stellen? Das ist die große Frage, ne?
Ja, ja, ich weiß. Jetzt kommen wir zu unserem Gast, auf den ich mich ganz besonders freue und zwar zu Gast bei uns ist der Ingvar Perovanovic, Politwissenschaftler, freier Journalist, Speaker und ausgewiesener Experte für Fahrradpolitik. Seine Themen sind die Klimakrise, fahrradgerechte Stadt, Verkehrswende. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf.
Denn wir kennen ihn ja schon. Er war schon mal vor einem guten Jahr bei uns.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Ingvar.
Hallo, hallo.
Hallo.
Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, das war am 17. Oktober 2023, Bikers Paradise Folge 16, ist also schon eine ganze Weile her. Wann kommst du denn mal wieder nach Berlin? Weil du warst ja damals hier bei uns im Studio.
Genau, ich bin mittlerweile umgezogen. Ich wohne bei oder in Freiburg, je nachdem, wie man es will. Ich komme allerspätestens am 10.11. Mai wieder, weil da findet was statt in Berlin?
Die Velomesse.
Ja, genau.
Da sind wir. Da sind wir auch.
Da sind wir auch.
Seid ihr da auch?
Was machst du denn da? Was machst du auf der Velo?
Vortrag halten über, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was Sie angefragt haben, entweder über Fahrradpolitik, über meine Arbeit oder über die Reise. Es kommt im Moment bei den ganzen Anfragen, komme ich da immer ein bisschen durcheinander, was die genau wollen, aber ich glaube, es geht um alles. Also dann, Fahrradpolitik und Fahrradreise.
Dann stehst du wahrscheinlich auf der FluxFM-Bühne bei meiner Kollegin Katja.
Genau. Ich war ja letztes Jahr auch schon dort als, wisst ihr das, ne, als Gast zu dem Buch, wo wir bei euch zu Gast waren, damals dieses, wie hieß das, The Modern Cyclist, diese genau, Karikaturen genau. Über die 50 verschiedenen Fahrradtypen. Und da war ich da bei letztes Jahr auch schon auf der auf dieser Messe und auf diesem Flux FM, auf dieser Bühne und habe mich da befragen lassen. Und dieses Mal aber ohne das Buch, sondern als Eigenständiger und meine Reise und so.
Ja, du bist ja in der Politik zu Hause, genauso eben auch auf dem Fahrrad. Was hat sich denn in der Zwischenzeit, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, bis heute politisch, verkehrstechnisch, gerade spezifisch aufs Fahrrad gesehen, geändert hier in Deutschland?
Naja, ich kann es ja mal auf Berlin runterbrechen, weil das habe ich ja die letzten Jahre so verfolgt und jetzt sehe ich es halt nur so ein bisschen aus der Entfernung, dass halt echt extrem die Gelder für den Radverkehr zusammengekürzt werden in Berlin und dass diese großspurige Ankündigung der CDU, wir wollen mehr Radwege bauen als der Vorgängersenat, dass das natürlich nie und nimmer eingetroffen ist. Es sind de facto weniger, die Gelder fehlen an allen Ecken und Enden und ja, in Berlin auf jeden Fall ein Rückschritt. Deutschlandweit.
Jetzt wird ja auch noch so mega viel hier gespart, ne? Beim Verkehr wird da natürlich auch gespart.
Ja klar, also am Ende ist die politische Ideologie, die man hineinbringt, die zeigt sich dann am Ende auch leider auch auf der Straße. In Hamburg geht es voran, da gibt es einen rot-grünen Senat, die haben letztes Jahr zum ersten Mal ihre Ausbauziele erreicht, also haben 65 Kilometer neue Radwege gebaut, das ist die waren so zwischen 60, 80 war immer ihr Ziel, also da geht es voran. Bundespolitisch ging es ein bisschen voran, es gab ja eine veränderte Straßenverkehrsordnung, die es den Kommunen ein bisschen leichter macht, jetzt Radwege zu bauen, ohne gleich verklagt zu werden. Es ist leichter, Tempo 30 einzuführen, ohne verklagt zu werden. Es ist noch nicht der allergrößte Wurf, den sich so viele erhofft hatten, dass die Kommunen komplett frei entscheiden können. Aber das ist zumindest eine kleine Verbesserung, dass es auch unter FDP-Minister oder mittlerweile parteilos Minister Wissing, ist das vorangetrieben worden. Aber an sich, so die ganz großen Sprünge gab es leider nicht.
Du bist ja so ein, also für mich jedenfalls, so ein richtiger Fahrradpolitik-Experte. Wie bist du eigentlich zum Thema Fahrrad gekommen und dann zur Politik?
Also ich würde vielleicht erstmal sagen, es gibt bestimmt Leute, die sich in diesem Themenbereich noch mehr auskennen als ich. Was ich vielleicht ein bisschen mitbringe, ist eine Emotionalität, eine Begeisterung für dieses Thema und einfach auch vielleicht die Unerschrockenheit, damit auch politisch irgendwie in die Öffentlichkeit zu treten. Ich bin ja kein Radverkehrsplaner oder sowas. Ich habe Politikwissenschaft studiert und bin dann eben über die Politik zu diesem Thema gekommen. Einfach ganz persönlich, weil ich riesengroßer Radfahrer bin. Anders geht das ja natürlich nicht. Aber auch, weil ich so ein bisschen sehe als unterschätzten Teil der gesamten Klimapolitik, dass wir mit dem Fahrrad gerade in den Städten nicht nur einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten können, aber auch einfach enorm unsere Städte zum Besseren wandeln könnten. Also mehr Sicherheit, Gesundheit, lebenswerte Städte für alle. Und wir sehen das in Deutschland irgendwie so nicht, weil wir so mit dem alten Auto verhaftet sind. Und da glaube ich, und das ist vielleicht auch meine Prägung, ich habe 3 Jahre in den Niederlanden studiert und habe gesehen, wie krass anders das dort sein kann, wenn man den politischen Willen hat. Und das ist ja dort auch nicht irgendwie naturgegeben. Die haben das in den 70ern wirklich richtig gut gemacht. Und da sehe ich jetzt so ein bisschen meine Aufgabe, einfach aus einer Fahrradbegeisterung heraus, das ist so der persönliche Antrieb, aber ich interessiere mich einfach aus der Politik so kommend für die große gesamte sozial-ökologische Transformation und da ist das Fahrrad halt ein Teil davon und ja, da versuche ich meinen Beitrag zu leisten, aber mich interessiert genauso Energiewende, Wärmewende, alles Mögliche, aber dieser Verkehrsbereich, da habe ich jetzt halt auch so eine öffentliche Sprecherposition entwickelt und deshalb ist das auch ganz gut, sich da zu spezialisieren.
Es wäre ja auch total wünschenswert, wenn Politiker, Politikerinnen das Thema, was sie bedienen in ihren Parteien oder in der Regierung oder so, auch total viel Ahnung hätten und Praxisnähe hätten bei dem Thema, was sie arbeiten. Da wäre es ja bei dir total logisch, dass du auch in die Politik gehst. Hast du sowas auch im Hinterkopf? Ich meine, das muss ja jetzt nicht in den nächsten 5 Jahren sein. Das kann ja auch in 20 Jahren sein.
Naja, ich war ja schon mal politisch aktiv. Ich weiß nicht, wie ich das beim letzten Mal erzählt hatte. Ich weiß auch nicht, ich glaube, da war ich noch Parteimitglied. Ich war bei der Klimaliste Berlin, habe dort auch für das Abgeordnetenhaus kandidiert. Das war halt eine Kleinpartei und am Ende sind wir grandios gescheitert an der 5%-Hürde. Aber es war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, weil es hat mich geprägt. Ich habe dort Selbstbewusstsein gesammelt. Ich habe dort erste Interviews als verkehrspolitischer Sprecher führen können. Und das hat so meinen ganzen weiteren Weg geprägt. Jetzt bin ich wieder parteilos. Ich würde es tatsächlich nicht ausschließen, irgendwann mal wieder in die Politik zu gehen. Ich finde es ein spannendes Feld. Und tatsächlich, wenn man was verändern möchte, dann läuft das halt über die Politik. Und ich möchte auch nicht ständig sein, irgendwie wie der Hund, der den Mond anbellt, dass die da oben irgendwann mal was ändern sollen, sondern irgendwann mal möchte man das selbst in die Hand nehmen. Und da läuft der Weg einfach über die Politik, auch wenn ich weiß, dass man das natürlich nicht von heute auf morgen schafft, in irgendeine verantwortungsvolle Position zu kommen. Da muss man sich richtig über Jahre dafür entscheiden, diesen Weg zu gehen. Aber ich würde es nicht ausschließen. Stand jetzt habe ich aber noch keine konkreten Pläne.
Okay. Ich folge dir auf Instagram und liebe ja deine Posts mit diesen Faktenchecks und frage mich immer, woher bekommt der Ingwer immer diese ganzen Infos, die er dann so kurz, prägnant aufbereitet. Also nur eine Empfehlung an alle Hörer auch. Guckt euch das an, da kann man sehr viel dazu lernen. Woher bekommst du die Infos?
Meinst du jetzt Faktenchecks zum Bereich Fahrrad oder Energiewende oder alles?
Alles Mögliche. Ich finde die einfach immer toll, weil die so, ja, das ist für mich immer so eine Zusammenfassung zu einem Thema in zwei Sätzen, aber so auf den Punkt gebracht. Ich wüsste gar nicht, wo ich da recherchieren sollte.
Ich verfolge einfach sehr aufmerksam die politische Debatte. Ich weiß, wo man interessante Zahlen und Fakten herbekommt, weiß, wann gewisse Zahlen und Fakten auch auf den Tisch kommen. Jetzt zum Beispiel Anfang eines neuen Jahres kommen immer interessante Statistiken über das letzte Jahr zum Bereich Energiewende, Verkehrswende raus. Da kenne ich halt meine einschlägigen Quellen und natürlich bin ich auch in den sozialen Netzwerken, informiere ich mich und bin dann anscheinend in einer algorithmischen Blase drin, die mir diese Fakten auch immer mal wieder herangespült werden, sodass ich mich denen bedienen kann. Also so kommt das irgendwie alles zusammen. Ich versuche da jetzt auch nicht zwanghaft immer Neuigkeiten herauszufinden, sondern ich arbeite mit dem, was mir so per Zufall begegnet, aber manchmal weiß ich schon auch ganz genau, wo ich danach suchen muss. Und im Verkehrsbereich geschieht ja deutschlandweit oder auch europaweit so viel Neues. Da gibt es fast jede Woche News, die man in irgendeiner Form gut verarbeiten kann.
Am 23. Februar ist ja die Bundestagswahl. Wie geht's denn da weiter mit der deutschen Verkehrspolitik, mit Hinblick vielleicht auf das Fahrrad?
Gute Frage. Hängt natürlich davon ab, wer das Verkehrsministerium bekommt. Machen wir uns nichts vor. Ich denke, ein grüner Verkehrsminister könnte für die Verkehrswende am meisten bringen. Jetzt sieht es tatsächlich nicht wirklich gut aus, dass die Grünen bei einer nächsten Regierung beteiligt sind. Das muss man auch so sehen, weshalb es sehr schwer wird, Verkehrswende-Themen auf eine große politische Agenda zu bringen. Ja, aber am Ende braucht es einfach auch mal dieses Momentum, glaube ich. Wenn die Verkehrsszene beharrlich dranbleibt, mit Ausdauer immer dieses Thema versucht auf die Agenda zu setzen, dann gibt es irgendwann mal das Momentum, dass an entscheidenden Posten Leute sitzen, die einem wohlgesonnen sind. Und dann kommt sowas wie, sagen wir, Tempo 30, richtige Reform der Straßenverkehrsordnung oder mal was zu Parkplätzen. Da gibt es ein ganz weites Feld, was die Politik bislang unberührt lässt, weil sie sich natürlich nicht anlegen möchte mit den Autofahrern, aber wo man so einen krassen Hebel hätte, die Verkehrswende voranzubringen. Ja, es braucht am Ende die Parteien. Es ist nicht so, dass die Parteien Einheitsbrei sind, die sich nicht mehr unterscheiden. Gerade in der Verkehrspolitik gibt es enorme Unterscheidungen. Und ja, da braucht es natürlich gute politische Mehrheitsverhältnisse dafür.
Aber jetzt als Beispiel, seit 2018 gibt es in Berlin sogar ein Mobilitätsgesetz. Für uns war das alles ein Traum, der in Erfüllung ging. Aber gefühlt hält sich da niemand dran, das umzusetzen. Was sagst du dazu? Oder ist das sogar der Grund dafür, dass du aus Berlin weggezogen bist? Aus Frust?
Ja, das würde ich nicht sagen. Das hat ja vielfältige Gründe. Aber sicherlich, Berlin ist nicht wirklich fahrradfreundlich, gerade für längere Strecken. Also wenn du so deine paar Strecken kennst, dann vielleicht schon. Aber so über die ganze Stadt, was ich auf jeden Fall machen würde, wenn die Bedingungen dafür da wären. Ich habe es aber nicht gemacht, weil man sich nicht einfach jeden Tag in Lebensgefahr bringen möchte. Ja. Klar, das Mobilitätsgesetz auf dem Blatt Papier, super Gesetz, gerade das war das Paragraph oder Artikel 43, dass an jeder Hauptstraße bis 2030 gesicherte Radverkehrsanlagen gebaut werden sollen. Das ist natürlich ein richtiger Burner, sowas ist so wichtig auf dem Papier, auf der Straße, damit gerade jetzt mit dem Regierungswechsel so schwierig, wenn auch die Vereine kein Klagerecht haben, wenn das Gesetz gebrochen wird. Und das ist leider so, dass es den Vereinen oder Verbänden sehr schwer gemacht wird, auf die Einhaltung des Gesetzes zu bestehen. Und klar, man kann der CDU zumindest zugutehalten, dass sie das Gesetz noch nicht abgeschafft haben. Das wäre ja der Worst Case gewesen, dass das Gesetz zumindest in einer ja entschärften Form weiter besteht. Aber klar, das sehen wir leider bei ganz vielen Gesetzen, die Klima, Umwelt, Natur, Verkehr betreffen, dass da die Einhaltungspflicht sehr, sehr zu wünschen übrig lässt. Und ja, da weiter immer Druck machen, gerade von der Verkehrsszene, die ja in Berlin richtig gut ist, gut vernetzt, sehr aktiv, einfach auf die Einhaltung dieses Gesetzes pochen.
Jetzt ist eine Studie rausgekommen, ich habe es vorhin in der Anmod schon Alex erzählt. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat etwas untersucht, und zwar wurden Autos durch Lastenräder ersetzt bei ganz, ganz vielen Firmen, Selbstständigen etc. pp. Und rausgekommen ist eben das, was wir eigentlich alle wissen, der Verkehr in Deutschland oder in den Städten, wenn Autofahrten durch Lastenräder ersetzt werden, ist dann weniger belastet, selbstverständlich, und die Lastenräder sind teilweise genauso schnell wie ein Auto. Was kann man denn aus so einer groß angelegten Studie lernen, und gibt es auch Möglichkeiten, dass die Politik da irgendwie drauf schaut und sagt, so, da machen wir mal irgendwie ein Paket, dass dann Firmen begünstigt werden oder so etwas?
Ja klar, also die Argumente auch von der Wissenschaft, von der Empirie, die sind ja seit Ewigkeiten auf der Seite derer, die eine Verkehrswende fordern. Und da ist diese Studie nur ein weiterer Beleg dafür. Klar, es gab mal den Versuch, Lastenräder, den Kauf von Lastenrädern zu fördern. Ich glaube, auch im betrieblichen, im Firmenbereich. Das ist immer eine gute Idee. Aber am Ende braucht es halt immer Leute, die bereit sind, sich zu verändern. Sei es eine Firma, die ihren Mitarbeitern da die Möglichkeit gibt, und die Mitarbeiter nehmen das auch an. Und die Frage ist auch immer, wer macht den Anfang? Weil Stand jetzt, gerade in einer Großstadt wie Berlin, sind halt die Verhältnisse, auch mit dem Lastenrad unterwegs zu sein, ja immer noch nicht wirklich geil, ne? Es ist immer noch gefährlich, es ist Stau, es ist also Autostau, es ist die Luft ist schlecht und so. Und irgendeiner muss halt mal den Anfang machen und sagen, nee, ich fahre jetzt trotzdem mal mit einem Rad. Und dann, und das haben wir ja in Paris ganz schön erlebt, plötzlich kann es so einen sozialen Kipppunkt geben, wo so viele Fahrradfahrer unterwegs sind und so wenig Autos, zumindest in der Innenstadt, dass es nicht mehr schlimm ist, mit dem Fahrrad zu fahren, weil so viele unterwegs sind. Und diesen Kipppunkt, den haben wir in Berlin leider noch lange nicht erreicht, weil die Stadt ja auch riesengroß ist oder so. Aber das ist halt so meine Hoffnung, dass es, also Kipppunkt im Sinne von, die Zahlen auf der Straße verändern sich im Sinne des Fahrrads, was in den Niederlanden ja schon ganz lange so ist. Und da ist jede Firma, jeder Betrieb, jeder persönlich, der sich entscheidet, ich leiste jetzt einen Beitrag dazu, die Zahlen mal zugunsten des Radverkehrs zu kippen. Jeder Mensch ist dazu ermutigen, und das ist die Voraussetzung dafür, dass auch politische Handlungen folgen, wie Radwege werden erstmal gebaut oder verbreitert oder so. Also ja, das wäre in dem Fall auch eine ganz super Idee, wenn man mit einem Lastenfahrrad unterwegs ist.
Siehst du, da fällt mir ein, wenn ich hier zum Studio fahre, zur Podcastaufnahme, ich müsste eigentlich einen 500 Meter Umweg fahren, weil dann fahre ich an einer Fahrradzählstation vorbei, und dann würde ja immer dieser Weg hin und zurück gezählt werden. Und es wäre ja noch besser, wenn ich da lang fahren würde.
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Ja, gibt es einige hier in Berlin.
Was ich total schön finde und was mir irgendwie immer so ein Lächeln ins Gesicht zaubert, es gibt ja im Sommer so viele Radfahrer, gerade morgens im Berufsverkehr an Kreuzungen, so dass wirklich die Autofahrer tun mir teilweise wirklich leid, weil sie gar nicht mehr um die Kurve kommen, weil die ganze Zeit immer Fahrradfahrer darüber fahren, wo ich mir immer denke, Leute, guckt doch einfach mal und versteht, mit dem Fahrrad werdet ihr am Ende schneller sein. Und ich fahre ja selber kaum noch Auto in der Stadt, weil ich es schlimm finde.
Ja. Ja, genau. Das ist dann der Kipppunkt, den wir gerade als Radfahrer ja erleben, dass es zum Teil in manchen Jahreszeiten schlimm ist, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, weil so viele Autos um einen herum sind und man gefühlt der Einzige ist. Jetzt gibt es Städte und Länder, in denen es so ist, dass du dich als Autofahrer elend fühlst, weil um dich herum nur Radfahrer sind. Du musst ja dann überall aufpassen. Es ist stressig, dass du die Menschen aus dem Auto tatsächlich auch ein bisschen drängst, was legitim ist, weil Radfahrer seit Jahrzehnten vom Fahrrad gedrängt werden, weil die Bedingungen schlecht sind. Und das ist eine gute Erfahrung, eine förderliche Erfahrung für die Verkehrswende, wenn Autofahren nervig wird in Städten. Das ist es, was wir erreichen müssen.
Du hast vorhin über die Verkehrswende in Paris geredet, die ja initiiert wurde von der Bürgermeisterin Hidalgo. Und wahrscheinlich hätte nie ein Mensch geglaubt, dass das wirklich passieren wird und so in der Form umgesetzt wird. Und diese ganze Wende ist ja entstanden wirklich durch ihre Person. Und sie hat ja da als Politikerin auch ein wahnsinniges Risiko auf sich genommen und sich, ich sag mal so, ganz, ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Und das passiert ja in Deutschland überhaupt nicht. Wie können wir das schaffen, dass Politiker endlich mal auch so eine Schritte gehen?
Ja, was in Paris war, es war nicht so, dass Anne Hidalgo die Verkehrswende so wirklich von 0 auf 100 initiiert hat. Es gab davor schon auch, es gab ja weiterhin sozialistische, heißt das dort, also wir sagen vielleicht sozialdemokratische Bürgermeister, die durchaus der Verkehrswende zugetan waren. Aber es ist halt in sehr, sehr kleinen Geschritten alles passiert. Der Radverkehrsanteil ist ganz, ganz langsam gestiegen, auch über die 10 Jahre davor. Und dann kam Anne Hidalgo, hat gemerkt, es gibt auch so ein kulturelles, gesellschaftliches Momentum oder einfach das Interesse nach mehr Radwegen. Und dann hat sie halt eine Sache gemacht, wo wir uns in Deutschland echt schwer tun. Sie hat schnell Radwege gebaut. Ne, das kann in Deutschland dauert das manchmal über Jahre. Sie hat es wirklich geschafft, innerhalb, ich glaube, in 1-2 Jahren in ihrer ersten Amtszeit wirklich ganz viele Kilometer neue Radwege auf die Straße zu bringen. Und das war ihr sehr wichtig. Warum? Weil sie gesagt hat, naja, wir wollen jetzt sofort innerhalb der ersten Amtszeit zeigen, wenn Radwege da sind, die Welt geht nicht unter, die Menschen haben mehr Freiheiten, Rad zu fahren und so. Und das ist ihr dann auch wirklich gelungen. Und das ist vielleicht unter anderem auch ein Grund, warum sie dann wiedergewählt wurde, weil sich die Veränderungen ziemlich schnell gezeigt haben. Und es war nicht erst so, dass jahrelang Baustelle ist und alle frustriert waren, sondern sie konnte schon erste Erfolge bei der Wiederwahl vorweisen.
Aber man darf nicht vergessen, diese Radschnellwege, ich weiß es nur ganz genau, Paris hat ja sehr wenig Platz für Straßen und es war eine der Hauptzufahrtsstraßen, wo sie einfach den Autofahrern eine Spur weggenommen hat. Und da ist dann dieser Radschnellweg entstanden. Und ich meine, die Autofahrer sind ja fast durchgedreht zu der Zeit. Ne? Also ich habe sehr, sehr viel Respekt. Diesen Mut und diesen Schritt muss man erstmal bringen. Und ich warte immer noch auf die deutschen Politiker, die über ihren Schatten springen.
Ja, wahrscheinlich hat Paris da auch eine ganz förderliche Demografie, sag ich auch mal. Also ein Klientel, was der Verkehrswende innerhalb des Rings zumindest, das ist ja das gesamte Zuständigkeit von Anne Hidalgo, das reicht ja nicht auf die ganze Metropolregion hinaus, sondern halt dieser Kern von Paris. Und da hatte sie natürlich vielleicht auch, ist ein bisschen leichter, als wir es in Berlin haben, wo wirklich ganz unterschiedliche Milieus im gesamten Großstadtraum zusammenkommen und auch ja am Ende die Berliner Politik mitbestimmen mit ihren Wahlen. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch der entscheidende Vorteil von Paris gewesen, was nicht heißt, dass das in Berlin nicht auch gelingen kann, wenn man es halt richtig macht.
Sag mal, ist das eigentlich fair oder ist das unfair? Zum Beispiel bei mir in Neukölln, da gibt es Gegenden, das ist total toll, da Fahrrad zu fahren, weil da ist zum Beispiel an der Weserstraße eine ewig lange Fahrradstraße gebaut worden, zum Nachteil der Autofahrer, weil dann gibt es ein Labyrinth an Einbahnstraßen. Manchmal kommst du dann an Pollern an und kommst nicht mehr weiter. Und ich habe schon von einer Kollegin gehört, die musste dann irgendwie mal mit einem Leihwagen fahren, weil sie irgendwas abholen musste. Und sie ist einfach nicht aus Neukölln rausgekommen, weil sie es nicht geschafft hat. Ähnliches gibt es ja auch in Friedrichshain, wenn wir jetzt hier in Berlin bleiben. Ist das denn fair, dass man wirklich diese Infrastruktur eigentlich kennen muss, weil die Navis noch gar nicht so weit sind, um dich da rauszulotsen?
Ja, ist auf jeden Fall fair. Es gibt ganz viele Städte in Europa, die relativ eng sind, wo das einfach schon gang und gäbe ist. Also ich war in Zagreb vor einiger Zeit, da gibt es ganz, ganz viele Einbahnstraßen, in den Niederlanden auch. Also klar, man braucht da vielleicht ein bisschen Ortskenntnis, die Navis müssen angepasst werden, aber Einbahnstraßen sind ein ganz wichtiger Beitrag oder ein Instrument, um tatsächlich sich mehr Platz auch für Radfahrer zu verschaffen. Ne, weil wenn du in Berlin hast, du ja eine klassische Nebenstraße, wo halt eine Spur ist, vielleicht noch Parkplätze rechts und links und da gibt es keinen Platz mehr für einen gesicherten Radweg. Ja, aber nur solange du das Auto für Gott gegeben hältst. Wenn du sagst, nee, wir machen aus der Straße jetzt eine Einbahnstraße, dann haben wir 2,50 Meter bis 3 Meter Spur, wo wir einen sicheren und wunderschönen, sagen wir, Zwei-Richtungs-Radweg anlegen könnten, wenn wir auch vielleicht eine Parkspur noch abschaffen und dann hätten wir Platz. Also es gibt so einen Spruch aus der Verkehrsszene, die heißt, es mangelt uns nicht an öffentlichen Flächen, es mangelt an der Vorstellungskraft, sie zu verändern. Und das sehe ich eigentlich überall, weil diese Platzfrage, die kriege ich auch in Vorträgen ganz oft gestellt. Ja, wir haben ja den Platz nicht, wir sind nicht Berlin, heißt dann aus Kleinstädten oder so. Ja, schau doch mal die Niederlande an, schau mal Utrecht, Amsterdam an. Diese Städte haben ja noch viel weniger Platz, aber sie haben es halt geschafft, diesen engen Platz nicht für Autos oder Parkplätze zu verschwenden, sondern im Zweifel dann für Radwege oder für Fußgänger oder ja, was auch immer. Also Platz ist an sich kein Problem, was auch bedeutet, dass halt deine Bekannte sich da auch ab und zu mal ein bisschen durch Neukölln irren muss.
Ja. Sag mal, was machen denn diese Städte, die das anders machen als wir mit den Autos und mit den Autoparkplätzen?
Das ist wirklich eine gute Frage und es ist eine relevante Frage, weil Parkplätze, man sagt zwar manchmal Traffic Evaporation, also dass wenn man Platz den Autos wegnimmt, dass der Verkehr sich in Luft auflöst. Das stimmt zum Teil, weil manche tatsächlich ihr Auto stehen lassen, aber Verkehr und auch Parkplätze können sich natürlich auch verlagern, wenn du es nur an einem Teil der Stadt schwieriger machst. Wie hat sie zum Beispiel Utrecht gemacht? So ein tolles Beispiel, finde ich. Utrecht hat viele, gerade in den 70er, 80er Jahren, wo das angefangen hat, haben viele Tiefgaragen, Parkhäuser gebaut, haben natürlich auch die Preisschraube gedreht. Also der Anwohnerparkausweis kostet dort bis zu, was war das, 600 noch was Euro im Jahr.
Ui.
In Berlin eine 10,20 Euro im Jahr.
Ja, genau.
Das ist, oder zum Teil gar nichts.
Ja, ich glaube, das ist jetzt sogar mehr geworden.
Aber nicht viel, nicht viel. Nee, nee.
Also,
das ist immer noch absurd billig.
Ja, ja. Also ich höre seit Jahren, dass sie es erhöhen wollen. Aber ich meine, aber vielleicht habe ich es jetzt auch echt auch verpasst, dass sie es immer noch nicht geschafft haben unter CDU. Aber vielleicht kann man ja vielleicht korrigierend irgendwie nachtragen. Ja, in Utrecht ist halt zum Teil das Abstellen eines Autos in einer Tiefgarage günstiger, als es vor der eigenen Haustür im öffentlichen Raum eben abzustellen. Und das bietet dir natürlich einen Anreiz, wenn du Geld sparen willst, das Auto nicht vor der Haustür stehen zu lassen. Was den großen Vorteil bringt, wenn dein Auto nicht direkt vor der Haustür steht, dann benutzt du es auch nicht für kleine Strecken. Dann nutzt du lieber das Rad, was ja im Gegensatz zum Auto vor der Haustür steht. Was wir halt in Deutschland haben, und da sind halt viele Leute bequem, wenn das Auto einfach direkt vor deiner Nase steht, dann nutzt du es auch für ganz kleine Strecken, wo du es ja eigentlich gar nicht brauchen würdest. Jetzt ist natürlich, man kann nicht immer neu bauen, aber Utrecht baut zum Beispiel ganz neue Stadtviertel, wo sie halt von Anfang an sagen, es gibt hier für 10 Personen gibt es nur einen Parkplatz, eine Parkberechtigung sozusagen.
Wow.
Und bieten aber gleichzeitig auch Tiefgaragen an, wo sie jetzt auch zum Teil in bestehenden Stadtvierteln den Leuten das Angebot machen, hey, es ist günstiger für euch, dein Auto 500 Meter weiter in die Garage abzustellen, als jetzt hier vor deiner Haustür stehen zu lassen. Und somit schaffen sie sich halt den Platz, den sie brauchen für Begrünung, für Radwege, für breitere Gehwege, weil das Thema haben sie so ein bisschen vernachlässigt die letzten Jahrzehnte, jetzt gehen sie es aber an. Und da haben sie halt festgestellt, Parkplätze sind die Achillesferse des Autos. Ne? Ein Auto ist in der Stadt nur so gut oder so schlecht wie der Parkplatz, den man dem Auto bietet. Und wenn du das abschaffst, dann schaffst du auch die kleinen unnötigen Autofahrten ab. Und ja, das ist ein Punkt, wo wir hin müssen. Generell dieses einfach auf der Straße sein Auto abstellen, das ist ja eine Unart, die nicht Deutschland nur zu eigen ist, aber die es in vielen anderen Ländern so gar nicht gibt.
Also ich glaube, das schaffen wir in Deutschland nicht. Ich finde, das hört sich so toll an. Es hört sich so toll an und ich würde sagen, ja, machen. Aber ich kann es mir nicht in Deutschland vorstellen, dass deutsche Politik das umsetzt.
Es gibt ja manchmal diesen autofreien Sonntag in bestimmten Straßen, ne, wo sich die Anwohner irgendwie drauf geeinigt haben, weiß nicht, wie das funktioniert. Und wenn du mal an so einem Sonntag durch so eine Straße gehst, weil da darf dann auch nicht geparkt werden, dann ist auf einmal so viel Platz in so einer Straße und die Stadt sieht wunderschön aus.
Wann ist denn das in Berlin?
Es gibt verschiedene Straßen, okay, wo das mal so ist. Ja, ja. Total fantastisch. Die Kinder spielen auf der Straße so. Du kannst ja mit dem Fahrrad, ich glaube noch nicht mal mit dem Fahrrad durchfahren, weil das dann auch verboten ist. Aber es ist ein ganz tolles Beispiel. Lass mal über das liebe Geld reden und ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Du hast ja hier in Berlin auch deine ganzen Kenntnisse. Berlin Tangentialverbindung Ost. Ne? Wollte schon die DDR damals bauen, eine Betonschneise durch die Stadt, gerade in der entscheidenden Planungsphase angekommen. Also hat schon ein bisschen gedauert. Im Norden und Süden ist schon was fertig. Eigentlich geht es mittlerweile nur noch um so ein, in Anführungszeichen, 7 Kilometer Mittelstück. Neben der Fahrbahn für die Autos ist auch ein 4 Meter breiter Zweirichtungsradweg geplant. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache bei dieser Sache. Mal ganz abgesehen davon, was das verkehrstechnisch jetzt bedeutet, vor allem für die Anwohner und so weiter. Aber anstatt 37 Millionen Euro wird das der Stadt jetzt wohl 325 Millionen Euro kosten, weil rausgekommen ist, dass ein Förderprogramm, mit dem geplant wurde, dafür gar nicht angewendet werden kann. Und das ist doch symptomatisch für Deutschland, ne? Ständig passiert irgendwas und die Kosten explodieren. Warum ist das so?
Ja, als ich weggezogen bin von Berlin, war der letzte Stand, dass es 240 Milliarden Euro kostet. Das zeigt, ne, dass solche fossilen Projekte, dass sie einfach, dass die Kosten explodieren, dass sie komplett aus der Zeit gefallen sind. Und ich glaube, man hält, dass das Gleiche gilt ja auch für die A100, aus bloßer Sturheit oder Ideologie an solchen Projekten fest, wo eigentlich so gut wie jeder weiß, dass sie eigentlich nicht mehr in die Zeit passen. Die Notwendigkeit für diese TVO Ost, genau, ne? Ob die gegeben ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht so einschätzen. Wir haben damals hauptsächlich gegen die A100 protestiert, aber es ist natürlich vollkommen verrückt, eine Stadt, die chronisch pleite ist, die beim Radverkehr kürzt, hat dann anscheinend plötzlich Geld für hunderte Millionen Euro, um so eine Schnellstraße zu bauen, die es vielleicht gar nicht braucht, wenn man ein bisschen umdenken würde. Da zeigt sich einfach, wie krass unterschiedlich die Prioritäten zum Auto- oder Radverkehr gelagert sind. Und ja, da bräuchte es so ein bisschen weniger Geld und sonst könnte man den Radverkehr über Jahre fördern. Ja, verstehe ich auch nicht.
Wobei den Fahrradweg, den würde ich gerne mitnehmen.
Ja, natürlich. Und das ist ja schon mal ein ganz gutes, eine ganz gute Entwicklung, dass sie sich zumindest genötigt gefühlt haben, da so einen breiten Radweg zu bauen, um zumindest die Radverkehrsszene ein bisschen zufriedenzustellen. Früher hätte es den vielleicht gar nicht gegeben.
Jetzt sieht es ja so aus, dass wir von der Politik in den nächsten Jahren nicht mehr so viel erwarten können, was die Verkehrswende angeht. Wie kann jeder Einzelne von uns das unterstützen, dass da was passiert? Das muss ja jetzt irgendwie mehr von der Basis kommen, bin ich der Meinung. Wie können wir das machen? Was sagst du dazu?
Ganz niedrigschwellig ist ja klar, ne, selber Teil der Lösung zu sein und aufs Auto zu verzichten, Rad zu fahren. Aber das ist ja, denke ich, allen klar. Was echt unterschätzt wird, was ich immer wieder angebe, ist Nerven. Also wirklich richtig nervig sein bei, also Direktvertretern im Wahlkreis, also politischen Repräsentanten, Bürgersprechstunden bei Abgeordneten, bei Bürgermeistern, bei Stadträten oder so. Die bieten das ja jeden Monat an. Und es ist was anderes, jemanden einen sicheren Radweg zu verwehren, wenn die Person direkt vor dir sitzt und sagt, hey, ich traue mich hier nicht mit meiner 10-jährigen Tochter oder mit meinem 10-jährigen Sohn lang zu fahren, weil hier die LKWs mit 50 lang brettern. Bitte macht ihr doch mal Tempo 30 oder sorgt dafür, dass dieser Radweg breiter wird, geschützt wird. Dann fällt es, glaube ich, Politikern sehr schwer, Nein zu sagen, ganz egal von welcher Partei sie kommen. Und das ist wirklich ein unterschätzter Faktor, der ist ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden. Man muss seinen Hintern hochkriegen und nicht nur ins Internet seine Wut rotzen, sondern auch mal jemanden ins Gesicht sagen, was einem nicht passt. Also dorthin gehen, wo die Entscheidungen auch getroffen werden. Und dann natürlich Demonstration, das Ganze, da gibt es ja, das ist ja das Schöne, das sehe ich jetzt gerade, weil ich bin auf Vortragstour in Deutschland, dass es in jeder kleineren Stadt 30.000, 20.000 Einwohner, gibt es ein ziemlich intaktes Netz an Fahrradstrukturen, also Fahrradaktivisten, die politisch im Kreis reinwirken, dass hier und dort der Fernradweg entsteht, dass hier etwas verbessert wird. Also da sind wir in Deutschland echt gesegnet mit einer sehr aktiven Basis, die für eine politische Veränderung eintritt, weil das ist ja immer der Spruch aus der Politikberatung, löse niemals ein Problem, das keiner hat. Wenn die Politik nicht spürt, dass es hier ein Problem gibt, was viele Menschen gelöst haben wollen, dann werden sie auch nichts machen, weil sie haben ja selber begrenzte Ressourcen, Kapazitäten und so. Und ja, einfach nervig sein und wirklich auch das direkte Gespräch mit Entscheidungsträgern suchen.
Wollen wir zum nächsten Thema kommen?
Wir kommen jetzt zum nächsten Thema.
On the road.
Und zwar deine große Radreise. Du bist ja wirklich weit gefahren, ne?
Und ich muss dazu sagen, ich habe es irgendwie gelesen oder im Video gesehen, hat Ingvar gesagt, also es war an der Zeit, ich habe so viel über Fahrradfahren geredet, ich wollte das jetzt mal wieder selbst erleben. Stimmt auch, irgendwie so ähnlich. Fand ich genau. Gut.
Ja, das ist der Anfang meines Reisefilms. Da sage ich, dass ich so viel übers Fahrrad gesprochen und geschrieben habe die letzten Jahre, bis ich gemerkt habe, dass ich es selbst gar nicht mehr so oft tue. Ja, vielleicht war es ein bisschen übertrieben. Ich bin im Alltag schon durchaus Rad gefahren, aber es stimmt schon, dass mir so die letzten Jahre auch die Zeit gefehlt hat für große Touren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, es ja vielleicht ähnlich als leidenschaftliche Radfahrer. Also seit ich irgendwie denken kann mit 10, ich konnte davor schon denken, aber seit mich dieses Thema interessiert, Radfahren und so, habe ich einfach fast jeden Radreisefilm, den es gibt, damals gab es ja noch nicht so viele wie heute im YouTube-Zeitalter, habe ich einfach angeschaut und hatte einfach schon immer den Traum, selber sowas mal zu machen. Und ja, jetzt hatte sich's einfach irgendwie angeboten. Ich bin selbstständig, ich bin jetzt nicht mehr an irgendwie Arbeitsort oder Arbeitgeber gebunden, sondern kann selbstständig unterwegs sein und habe ja auch das Privileg, dass ich meine Reise irgendwie auch mit meiner Arbeit verbinden konnte, darüber berichten, diesen Film machen, der mich jetzt auf eine Vortragsreise bringt. Also ja, das hat sich ganz toll ergeben.
Mit dem Rad zur Klimakonferenz von Freiburg nach Baku, also die Hauptstadt von Aserbaidschan, 5000 Kilometer, 100 Tage, ist dein Zeitplan aufgegangen? Bist du pünktlich angekommen?
Nicht ganz. Ich habe 110 Tage gebraucht und ich bin so zur Hälfte der Klimakonferenz angekommen. Also die war schon zur Hälfte fertig. Man muss aber auch sagen, in Baku sind mit der Ankündigung, dass die Klimakonferenz dort stattfindet, war plötzlich wilder Westen auf dem Hotelmarkt. Hotels, die normalerweise 30 Euro die Nacht kosten, haben plötzlich 500 die Nacht gekostet.
Scheiße.
Naja, wenn 60.000 Leute für zwei Wochen in
60.000
Teilnehmer ungefähr, 60.000, 70.000 waren wieder da. Dann die müssen ja alle irgendwo unterkommen und der Kapitalismus weiß, wie er damit umgeht und hat die Preise enorm erhöht. Und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, bis ich dann eine Woche vor Baku mal geschaut habe und gesehen habe, unter 1.000 Euro pro Nacht wird's schwer.
Aber du hast ja Gott sei Dank ein Zelt bei gehabt, oder?
Das haben mir dann auch ganz viele geraten. Ja, schlaf doch im Zelt, aber in Baku wüsste ich nicht, wo man da mit dem Zelt gut schlafen kann. Ich habe dann schon noch was gefunden, aber das war dann nicht auch. Ich wollte noch ein bisschen was von Aserbaidschan sehen, deshalb kam ich dann so ungefähr zur Hälfte. Das hat dann auch gereicht und kam ein bisschen später als gedacht, aber ja, das war überhaupt kein Problem.
Ich habe gelesen, du hast deine Route so gelegt, dass du gezielt Städte angefahren hast, die eine ambitionierte Verkehrspolitik betreiben. Gib doch mal ein Beispiel, ein schönes, von einem Ort, den wir noch nicht auf dem Schirm haben.
Also ich kann euch ein Beispiel geben, aber das ist leider auch so das einzige Beispiel, was ich auf der Tour hatte. Dafür bin ich einfach auch ein bisschen in die falsche Richtung gefahren. Aber was mich tatsächlich positiv überrascht hat, war die slowenische Hauptstadt Ljubljana, die ja seit 2007 so ihre Innenstadt in großen Teilen autofrei gestaltet hat. Also wirklich autofrei, da dürfen nur noch Lieferfahrzeuge rein. Die haben da solche elektronischen Poller, die hoch und runter gehen und die bauen halt immer weiter daran. Also die weiten ihre autofreien Zonen immer weiter aus. Es ist eine hohe Fußgängerqualität dort, aber Radverkehr hat sich auch, glaube ich, entwickelt. Es gibt so einen kostenfreien elektronischen Shuttlebus für alte Leute, die von A nach B gebracht werden, ohne dass es sie was kostet. Also da hat man auch dieses Argument abgeräumt, ja, was ist mit allen Menschen, die nicht Fahrrad fahren können oder Fuß unterwegs sind. Ja, und ist eine schöne, lebenswerte, eine kleine Stadt. Aber das hat mich einfach positiv überrascht und ne, weil es hier ja immer auch heißt, vielleicht verliert man Wahlen mit Verkehrspolitik. Dieser Zoran Janković heißt der hat das 2007 eingeführt hat, der regiert bis heute.
Also gutes Beispiel auf jeden Fall.
Gutes Beispiel ist, also ich will jetzt nicht alles gutheißen, was der gemacht hat, der ist auch ein windiger Typ und so, aber im Verkehrsbereich war auf jeden Fall erfolgreich. Und es gibt auch immer mal wieder Umfragen. Damals waren wohl nur 40% für diese autofreie Entscheidung. Und jetzt mittlerweile sind 98%, die das gutheißen. Also
wow.
Da merkt man auch, wenn mal Verkehrsmaßnahmen umgesetzt worden sind und auch wirklich gut gemacht werden, dann bekommen sie auch schnell eine Mehrheit hinterher. Oft davor nicht, aber hinterher. Und das ist ein ganz gutes Beispiel gewesen.
Ja, Sachen mal zu Ende denken, weißt du, so bis zum letzten Zipfelchen, dass dann wirklich keine Angriffsfläche für Kritik ist. Das wäre auch mal was für Deutschland.
Jetzt ist von dieser Tour ein Film entstanden. Den hast du selber gemacht. Wusstest du schon im Voraus, dass du diesen Film machen möchtest?
Also der Gedanke war natürlich da, sonst nimmst du ja nicht eine große Kamera, eine Drohne, eine Actioncam und das Ganze mit. Aber dass ich den so ernsthaft betreibe, das kam so erst auf der Reise, wo ich gemerkt habe, hey, ich habe doch ganz gutes Filmmaterial, die Drohnenaufnahmen gefallen mir und ich wollte auch einfach mal einen Film machen. Ich bin da jetzt nicht professionell darin, aber kannte mich so ein bisschen aus, habe auch von meiner ersten Reise vor 2 Jahren im Balkan schon ein bisschen Film gemacht und der jetzt war nochmal schon also auf ein bisschen besseren Niveau. Aber ja, irgendwann mal habe ich gemerkt, weil ich ja auch kleine Videos gemacht habe während der Tour für Instagram, ja, ich hatte im Querformat gefilmt, daraus lässt sich ja wunderbar auch ein langer Film machen. Dass der jetzt aber so eine schöne und auch positive Resonanz erzeugt hat, damit konnte ich wirklich nicht rechnen. Und das ist ja ganz toll, weil mit so einem Film kann man doch noch Menschen ganz anders an der Reise teilhaben lassen als über Schrift oder so.
Sag mal, wenn man einen Film bei einer Fahrradfahrt macht, dann kostet das ja unheimlich viel mehr Zeit. Wusstest du das schon so Pi mal Daumen, damit du das einplanen kannst? Weil du musst ja ständig anhalten und was in die Kamera sagen, die Drohne steigen lassen, nochmal einen Weg zurückfahren, dann das nochmal, damit man das gut gefilmt hat und so.
Ja, das Prozedere stimmt. Man muss immer wieder, bei einer Drohne musst du, das ist ja der Vorteil, nicht zurückfahren, die kannst du einfach direkt zu dir steuern. Also deshalb habe ich echt auch so viele Drohnenaufnahmen in meinem Film, weil mit der großen Sony, die da hinstellen und dann dran vorbeifahren, 200 Meter, dann wieder zurück, das zieht tatsächlich Zeit ab. Allerdings, wenn du so lange unterwegs bist, also 110 Tage, da kann es auch vorkommen, dass du manchmal tagelang nicht filmst oder dass du nur, ich habe mir so vorgenommen, ich möchte eine schöne Sony-Aufnahme pro Tag machen, wo ich dran vorbeifahre. Das heißt, das nimmt dir gar nicht so viel Zeit. Du hast am Ende einfach so viel Material, weil du so lange unterwegs bist und daraus finden sich die schönsten Szenen einfach. Deshalb war jetzt, dass ich dadurch so viel Zeit verloren hatte, kein Faktor.
Okay.
Was ist so das Hauptthema von dem Film? Also so die Message?
Dass Europa oder dass jedes Land eigentlich, durch das ich gefahren bin, dass es auf seine Art und Weise sehenswert ist. Und das stimmt tatsächlich. Alle Menschen, denen ich so entlang des Weges begegnet bin, dass ich ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht habe. Also du wirst in vielen Ländern mit einer wirklichen Gastfreundschaft empfangen. Ich habe schon mal gesagt, das ist ein bisschen böse Deutschland gegenüber, aber so die Gastfreundschaft wächst proportional mit dem Abstand, den du von Deutschland hast.
Oh, das ist fies.
Nicht proportional, aber es korreliert vielleicht. Ja. Ja, aber gut, das liegt auch daran, dass du je weiter weg von Deutschland du bist, desto exotischer wirst du auch und desto mehr Aufmerksamkeit erzeugst du. In Deutschland kennen wir halt einfach Leute, die auch Fernreisen machen. Aber wenn du irgendwo in einem einsamen Dorf in der Türkei plötzlich bist, dann ist da einfach erzeugst du eine große Aufmerksamkeit und dementsprechend neugierig und gastfreundlich sind die Menschen zu dir. Aber das ist ja auch nichts Selbstverständliches. Und man hat natürlich Privilegien als Mann und als Mann mit deutschem Pass. Wir Deutschen sind sehr beliebt im Ausland, das muss man echt auch sagen. Aber ja, die Menschen, wenn man sie ganz unabhängig ihrer irgendwie Konfession oder ihrer Staatsangehörigkeit betrachtet und einfach im 1-zu-1-Gespräch mit ihnen interagiert, sind wirklich sehr, sehr nett und sind herzlich. Und von denen geht auch keine Gefahr aus. Vielmehr von Autos. Da sitzen zwar auch Menschen drin, aber nicht in einer bösen Funktion, sondern halt im Auto oder als LKW-Fahrer.
Stimmt, das habe ich auch gesehen. Du hast irgendwann entschieden, auf Autobahn, auf der Gegenfahrbahn zu fahren. Weil, erzähl mal.
Ja, das habe ich tatsächlich erst in den letzten 200 Kilometer vor Baku so festgestellt, dass wenn du mal auf einer Autobahn sein musst, das versuchst du ja im Regelfall zu vermeiden, aber da kurz vor Baku ließ es sich nicht vermeiden, weil Baku nur über 4 Autobahnen aus verschiedenen Himmelsrichtungen zu erreichen ist, dass es dann tatsächlich als Radfahrer sicherer ist, wenn du auf der Gegenfahrbahn fährst, weil dort, da siehst du ja die Autos entgegenkommen und kannst, falls irgendeiner freidreht oder dich übersieht, dann siehst du das ja zumindest und kannst halt links in den Graben oder, ja, meistens war das dann so Kies oder so. Es war nicht befestigt, aber halt auf so einen Kiesstreifen fahren. Jetzt muss man aber auch sagen, dass Autobahnen in Aserbaidschan nicht zu vergleichen sind mit Autobahnen in Deutschland. Die sind zwar auch gut ausgebaut, aber das spricht auch für ein Tempolimit. Die fahren halt 100 oder so. Die fahren nicht mit 160 oder 200 wie bei uns darüber. In Deutschland würde ich, abgesehen davon, dass es ja einfach verboten ist, würde ich nicht auf der Gegenfahrbahn fahren mit dem Fahrrad, auf einer Autobahn. Also das geht halt auch nur in Ländern, wo du vielleicht mit 100 unterwegs bist, wo das alles eine gute Geschwindigkeit noch ist.
Boah, das ist ja auch der alte Trick, ne? Wenn man auf der Landstraße quasi zu Fuß gehen muss, um in ein anderes Dorf zu kommen, muss man ja auch auf der Gegenfahrbahn gehen, damit man eben sieht, was einem entgegenkommt. Ja, ganz einfach.
Ganz genau, ja. Genau. Und da mein Licht auch in der Türkei kaputt gegangen ist, war es sowieso gut, auch immer zu sehen, dass die Gefahr von vorne kommt und nicht von hinten.
Und wie haben die Autofahrer reagiert? Denen war das völlig Banane.
Naja, was ja auch gut ist, wenn die da so fahren, die rechnen ja nicht damit, dass da plötzlich ein Fahrradfahrer ihnen entgegenkommt. Und die meisten sind tatsächlich schon so, das siehst du dann so 300 Meter vor dir, die machen dann auch so einen schönen Abstand um dich herum, weil sie das ja auch nicht so einschätzen können, was ist das für einer. Und also hatte ich kein Problem. Ich wurde auch nirgendwo angehupt oder so. Also da habe ich mich echt 1000-mal sicherer gefühlt, als wenn ich dann doch ab und zu mal auf der richtigen Fahrbahn gefahren bin.
Irgendwie ist das ja auch total egal, ob du jetzt mit dem Verkehr oder dagegen fährst, wenn du auf so einem Standstreifen fährst, weil von 500 Metern Entfernung sieht der LKW-Fahrer ja jetzt sowieso nicht, ob du jetzt in seine Richtung fährst oder entgegen. Ne? Total Wurst.
Genau, ja. Und du hast den großen Vorteil, du siehst halt alles, was auf dich zukommt und musst halt nicht immer in den Rückspiegel gucken und schauen, oh, sieht mich da jemand gerade? Ja.
Du bist mit einem Bambusfahrrad gefahren?
Ja.
Hast du das schon vorher gehabt oder die extra angeschafft für diese Tour?
Das habe ich mir extra für die Tour angeschafft. Das war immer mein Wunsch, mal mit so einem Bambusrad zu fahren. Ich finde, es sieht klasse aus, habe große Sympathie auch für dieses Fahrrad und habe dann eine Firma in Kiel angeschrieben, die diese Räder produziert und ob sie Interesse hätten. Ich habe es nicht geschenkt bekommen, ich habe durchaus da was bezahlt. Ich habe ein bisschen einen Rabatt bekommen, weil die einfach gesagt haben, hey, ist ja auch tolle Werbung für sie, wenn da jemand so lang mit ihrem Rad unterwegs ist. Aber es hat sich wirklich bewährt. Also es hat alles gehalten, ja, und steht auch jetzt hier in der Garage und wartet nur wieder darauf, ausgefahren zu werden. Und ich werde es auch bei meiner nächsten Tour mitnehmen. Also, und es war natürlich auch immer ein Gesprächsthema unterwegs. Also der Klassiker, weil Leute kommen und klopfen so auf den Rahmen drauf. Ne? Und sind dann ganz überrascht. Das meinen dann immer, das ist Holz und Bambu ist auch irgendwie so ein Wort, was jeder versteht. Das ist irgendwie, ja. Und da ist man echt immer ins Gespräch gekommen darüber.
Ich habe mir auch mal ein Bambusrad selber gebaut und bin ja auch total begeistert von diesem Material und vor allen Dingen, wie langlebig das ist. Hättest du es reparieren können? Wenn dir am Rahmen so ein, weil das zerfasert ja, ne, wenn man da, hast du da entsprechende Sachen dabei gehabt?
Ja, also genau, so Faserrisse. Die beeinträchtigen wohl die Stabilität nicht, aber kann halt Feuchtigkeit oder sowas eindringen. Und ich habe von der Firma aus Kiel habe ich so ein Reparaturkit mitbekommen, wo ich im Falle eines Faserrisses eben das auch hätte kitten können mit irgendeinem Material. Aber ich meine, vielleicht habe ich was übersehen, aber ich hatte, glaube ich, keinen einzigen Bambusriss, keinen Faserriss, weshalb ich es dann auch nicht benutzen musste. Aber ja, jeder, der sich ein Bambusrad zulegt, muss wissen, dass es schon eine besondere Form der Pflege auch braucht, damit es langlebig ist. Ja.
Hast du immer im Zelt geschlafen eigentlich?
Nee, vielleicht 50-50 oder so, weil du kommst doch immer wieder durch Städte, wo sich Zelten einfach nicht so anbietet und dann willst du mal duschen, dann willst du mal in einem Bett schlafen. Dann willst du deine ganze Elektronik aufladen und dann willst du auch einfach mal Pause machen. Also ich denke, dadurch, dass ich immer wieder in Städten war, war es vielleicht 50-50. Also sobald ich irgendwo außerhalb der Zivilisation war, habe ich natürlich gezeltet. Das war eine tolle Möglichkeit, einfach flexibel zu sein. Aber dann war ich auch eine gute Woche in Istanbul, eine gute Woche in Tiflis, wo du dann halt einfach in meinem Hotel bist.
Jetzt habe ich bei Insta gesehen, da ist mir so ein bisschen so ein Schauer über den Rücken gelaufen. Da warst du im Balkan, ich glaube Kroatien, wo du gezeigt hast, was da noch alles vermint ist. Erzähl mal, das war wirklich, ist gruselig.
Also das war in Bosnien und ja, da liegen wohl immer noch, sind das 170.000 unentschärfte Minen, liegen da im ganzen Land noch verteilt als Erinnerung oder halt, wie sagt man, das war halt die Folge des Kriegs in den 1990er Jahren dort und das ist immer noch unentschärft. Ich glaube, da passiert jetzt nicht in der Gestalt etwas, dass da irgendwie ständig Menschen auf Minen treten, aber du solltest dich halt tatsächlich nicht so wirklich fernab der Straße bewegen und schon gar nicht an Orten, wo potenziell Minenfelder sein können. Da gibt es zum Glück so eine App für die das so ein bisschen herausgefunden hat. Das war echt auch ein großes UN-Projekt, herauszufinden, wo überall noch unentschärfte Minenfelder sind. Und da gibt es halt eine App, die da einen guten Überblick verschafft. Es gibt aber auch, wenn du unterwegs bist, Minenwarnschilder, die dir anzeigen, hier ist ein potenzielles Minenfeld. Also ein bisschen aufpassen musst du schon. Aber also ich will jetzt nicht, ich kenne jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht, wie groß es ist, dass du ausgerechnet auf eine Mine trittst. Da ist wahrscheinlich hier auch wieder der Autoverkehr um tausendfaches gefährlicher. Aber die Vorstellung, ne, am Ende ist es ja die Psychologie, die auch über Gefahren entscheidet. Ja. Ist natürlich ein ungutes Gefühl, wenn du weißt, hier ist ein Minenfeld.
Na, und vor allen Dingen, wenn man da sein Zelt aufschlagen will, ne?
Ja, ich habe da immer so gemacht, auch so ein bisschen als Gag, habe mein Zelt genommen und so 5 Meter vor mich geschmissen, um eine potenzielle Mine zu entschärfen, falls dort eine lag. Auch wenn das wahrscheinlich so nicht funktioniert. Aber das war psychologisch wichtig, dass ich erstmal meine Sachen dorthin schmeiße, bevor ich da einfach hingehe.
Oh Gott. Sag mal, du bist dann bei der Konferenz angekommen. Was hast du dann vor Ort gemacht in Baku?
Ich habe mir erstmal einen Überblick verschafft, weil es war meine allererste Klimakonferenz und das ist ja echt eine riesige Venue, eine riesige Veranstaltung, die größte Klimamesse der Welt, kann man es auch so nennen. Und da erstmal habe ich mir so Orientierung verschaffen müssen, was es denn alles hier zum Anschauen gibt, weil es finden ja auch so viele parallele Dinge statt. Also es finden immer wieder spannende Pressekonferenzen statt mit Entscheidungsträgern, die einen Überblick geben über den aktuellen Verhandlungsverlauf. Dann Politiker wie, also Baerbock war da, Guterres war da, die da halt ihre Statements abgeben. Einfach auch so ein bisschen Promi, Polit-Promi-Viewing habe ich dort gemacht. Dann gibt es aber auch ganz spannend die großen Plenarsäle, wo öffentlich verhandelt wird und jedes Land seine Position vortragen kann. Und vorne sitzen halt die Verhandlungsführer, in dem Fall die von Aserbaidschan. Und ja, und dann gibt es natürlich ganz viel Aktivismus auch. Es kommen ja da ganz viele Menschen aus aller Welt, die dort irgendwie ihr Anliegen von Brot für die Welt, für Menschen, Frauenrechte, Kinderrechte, was auch immer dort vortragen. Und ganz viel Umwelt natürlich. Und die da auch ganz kreative Aktionen immer haben. Und ja, da ist es ist sehr unterhaltsam. Und dann hat ja auch fast jedes Land noch so seinen eigenen Pavillon, wo es seinen Klimafortschritt zeigt. Und auch das ist interessant. Also ja, ich hab mich da durchaus unterhalten gefühlt auf dieser Konferenz. Und war dann doch schade, dass sie so schnell dann vorbei war, weil ich erst bei der Hälfte ungefähr kam. Also wenn die nächste mal wieder in Reichweite ist, werde ich dort auf jeden Fall wieder hingehen, weil es gibt noch viel zu sehen.
Das hört sich auf jeden Fall an wie eine Empfehlung, ne? Mhm. Also macht Lust auf mehr.
Ja, die nächste ist ja in Brasilien, in Belém. Das ist fürs Fahrrad ein bisschen schwer, aber es gibt wohl eine Initiative, die möchte von Portugal dort aus mit dem Segelschiff hinfahren. Und das wäre doch was, hier von Deutschland nach Portugal mit dem Fahrrad und dann aufs Segelschiff und dann nach Belém rüber.
Ja, macht auch einen guten Film.
Ja, genau.
Sag mal, wo kann man deinen Film sehen?
Also ich habe den ganz frei verfügbar auf YouTube geladen. Man kann eingeben, mit dem Fahrrad nach Aserbaidschan, mit dem Fahrrad zur Weltklimakonferenz oder meinen Namen eingeben, wenn man den sich merken kann oder gut abschreiben kann. Also ja, da findet man den, da sieht man mich mit meinem Bambusfahrrad hinter mir, der wunderschöne Durmitor-Nationalpark in Montenegro. Und da kann man den sich anschauen, also frei verfügbar.
Und wo kann man dich als Speaker erleben?
Unterschiedlich. Also ich habe jetzt selber nicht irgendwie jemanden beauftragt, der für mich das plant, aber ich bekomme jeden Tag oder ja, jede Woche kriege ich Anfragen von Leuten, die sagen, hey, hast du Lust, hier und da aufzutreten? Das sind manchmal Parteien, in dem Fall die Grünen, die mich oft einladen, weil das einfach thematisch wahrscheinlich am besten passt, weil ich eben nicht nur über Reise, sondern auch über Radverkehrspolitik spreche. Dann sind es aber auch mal Radinitiativen in Buchholz, das ist bei Hamburg, bin ich am Mittwoch und dann in Werden, bei Bremen, in Kempten war ich vor einigen Tagen und ja, jeder, der irgendwie eine Organisation hat oder so, kann mich einladen. Ich bekomme ein kleines Honorar, ich lebe ja mittlerweile davon, aber das ist, glaube ich, alles noch im leistbaren Bereich. Und ja, jeder, der das hört. Nach Berlin wollte ich, glaube ich, ist auch was im Raum, irgendwas mit der Urban Tech Republic, da wurde ich angefragt, aber das muss ich noch konkretisieren. Also ich warte einfach und freue mich, wenn Leute mich einladen und mache diese Vorträge auch sehr gerne, weil mir das Spaß macht.
Und wir drei sehen uns dann auf der Velo Berlin.
Genau, ja. Ihr seid auch da, habt ihr gemeint? Ja,
genau.
Auf jeden Fall, ja. Genau, wir machen, so wie es aussieht, wieder einen Stand, ne?
Genau. Dankeschön, Ingvar. War wieder toll mit dir.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und ja, vielleicht gibt es ja nächstes Mal. Ich habe nämlich schon neue Projekte in Planung, die ich dann vielleicht beim nächsten Mal erzählen könnte. Aber jetzt noch nicht.
Jetzt hat er uns heiß gemacht. Und jetzt sind wir ja gespannt. Das werden wir schon rausfinden. Wir sehen uns bei der Velo.
Ja, bis dahin.
Tschüss.
Also ich bin wirklich gespannt, was Ingvar dann demnächst für eine Reise macht und was für ein Film dabei rauskommen wird. Jetzt hat er uns so ein bisschen heiß gemacht, uns aber absolut nichts verraten. Vielleicht kriegen wir dann bei der Velo was raus.
Du, das ist ja immer genau das Gleiche, ne? Du machst so eine Fahrt und das ist so ein Flash, dass du sofort so einen Suchtfaktor hast. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er gleich gesagt hat, ich muss jetzt unbedingt einen nachlegen. Das ist so, mein Freund. Ja, hätte ich dir vorher sagen können, es geht immer so weiter und wahrscheinlich wird er merken, er fährt so viel Fahrrad, er hat kaum noch Zeit zu schreiben. Und lassen wir uns überraschen.
Oh, ich will ja auch endlich wieder Urlaub machen, eine große Fahrradreise dieses Jahr.
Ja, kommt doch.
Ja, es kommt bestimmt alles und man muss ja nicht immer alles tot planen, sondern sich irgendwie mal einen Zeitrahmen nehmen, im Sommer am besten, und dann einfach losfahren vielleicht.
Wir haben es doch gelöst. Wir gucken jetzt einfach nur noch Filme, bis es schön wird Und dann setzen wir uns aufs Fahrrad und fahren einfach los.
Und dann kommen wir nur 10 Kilometer, weil wir kugelrund sind und nicht mehr Fahrrad fahren können.
Nein, das ist egal. Du weißt ja, eigentlich muss man sich nur aufs Fahrrad setzen. Ich erzähl dir eine Geschichte, die ich erlebt habe auf meiner ersten Fahrradtour durch die USA. Da bin ich von San Francisco nach Los Angeles gefahren und das hat mir so die Augen geöffnet. Und da kommt mir so ein Typ entgegen auf einem absoluten Schrottfahrrad. Und hinten auf diesem Fahrrad hat der einen riesengroßen Rucksack drauf gehabt und auf diesem Rucksack war ein Wok. So, ja. Und der Typ war so ein 1x1 Meter Quadrat. Und dann sind wir angehalten, weil so zu der Zeit unter Fahrradfahren, wenn du mal einen getroffen hast, ist man angehalten, um ein bisschen zu quatschen. Das war ein Schweizer Bodybuilder. Und sein Traum war es, in dieses Schwarzenegger-Studio in Los Angeles zu gehen. Und nach einer Woche hat er festgestellt, es ist total langweilig. Und dann hat er sich wirklich ein Fahrrad gekauft und ist mit dem Fahrrad losgefahren und hat überhaupt keine Ahnung. Und es spielt alles keine Rolle. Du kannst alles machen, du musst es einfach nur anfangen.
Ja, egal, ob man Fahrrad fährt oder wandern geht, nach Santiago de Compostela pilgert, so einfach machen. Einfach der Körper machen. Kann wirklich sehr, sehr viel mehr, als wir alle denken. Genau. Das sind doch schöne Schlussworte,
das
oder?
Das ist ein schönes Schlusswort.
Gut, dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder bei Folge Nummer 82.
Bam!
So, wir hören uns. Danke fürs Zuhören.
Tschüss. Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.